Liebe Winzerinnen, liebe Winzer, werte Weinbauinteressierte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vinocast, dem Service-Podcast des DLR Rheinpfalz für Winzerinnen und Winzer. Schon vor einigen Wochen hatten wir eine Folge zum Thema Rebenveredelung und deren Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Winzerinnen und Winzer. Damals habe ich Ihnen versprochen, dass es eine weitere Folge geben wird, in der wir Sie tiefer in die geheimnisvolle Welt der Rebenveredelung blicken lassen. Am Mikrofon ist als Experte wieder Herr Matthias Zink, seit fast 25 Jahren der Leiter des Versuchsbetriebs Rebenveredelung am DLR Rheinpfalz in Neustadt. Schön, dass Sie hier sind, Herr Zink.
Ja, ein herzliches Hallo und einen schönen guten Tag.
Mein Name ist Stefan Weiß, Mitarbeiter in der Abteilung Rebenveredelung. Herr Zink, was werden wir heute von Ihnen zu hören bekommen?
So, ich freue mich heute ein weiteres Mal in diesem Podcast die Rebenveredelung ins Scheinwerferlicht rücken zu dürfen. Einen sehr spannenden, häufig unterschätzten Aspekt des Weinbaus. Wir planen heute mal ein bisschen über die Rebschule als solches, was wir einzelne Forschungsprojekte wir uns widmen. Darüber reden wir mal und da gehen wir mal genau ins Detail, aus was diese einzelnen Forschungsprojekte auch bestehen.
Gut, dann wollen wir jetzt aber etwas konkreter werden. Und zwar anhand zweier unserer Forschungsprojekte der vergangenen Jahre. Da möchten wir Ihnen Methoden und Erkenntnisse präsentieren, liebe Winzerinnen und Winzer, die Einfluss auf die Qualität und teilweise auch auf die Preise des Pflanzgutes genommen haben. Beispiel Nummer 1. Die von uns veredelnden Pfropfreben müssen, bevor sie in die Rebschule ausgepflanzt werden, unter bestimmten Bedingungen vortreiben. Das ist der Teil des Prozesses, wo Edelreis und Unterlage beginnen zusammenzuwachsen. Und hierfür finden typischerweise zwei Verfahrensweisen Anwendung. Das Vortreiben in einem Torf-Sägemehl-Gemisch, das wird vor allem in Deutschland praktiziert, oder auch das im benachbarten Ausland zum Teil praktizierte Vortreiben nur in Wasser. Herr Zink, wie funktionieren diese beiden Verfahren genau?
Ja, also es ist folgendermaßen, wir haben nach dem Veredeln werden diese Veredelungen in Torfsägemehl eingepackt in sogenannte Vortreibkisten und diese treiben dann bei 30 Grad vor, bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 60%. Und jetzt geht es darum, dieses Verfahren, das doch aufwendig ist, das Einpacken in Torf, etwas zu erleichtern. Und da kam man auf die Idee, mal im Ausland nachzusehen, wie das dort gemacht wird. Und da ist unter anderem dieses Vorgehen mit dem Wasser Vortreiben bekannt und das heißt, die Reben werden statt in einem Torf-Sägemehl-Gemisch einfach in Wasser gestellt.
Ja. Okay, und welche Vor- und Nachteile haben denn diese beiden Verfahren jetzt im Hinblick aufs Handling? Gibt es eines der beiden Verfahren, was uns mehr oder weniger Arbeit bereitet? Ja, wie wirkt sich das auch auf die Rebgesundheit, auf die Rebhygiene des Pflanzgutes aus und wie ist der Kostenfaktor? Gibt es eine der Methoden, die finanziell interessanter ist, die uns Geld spart?
Es ist immer so, wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Und wenn ich jetzt mal die Vorteile von diesem Wasservortreiben nennen will, dann ist es so, das Handling ist ganz einfach. Die veredelten Reben werden nach dem Veredeln paraffiniert und in Kisten gestellt. Dann kommt Wasser rein, noch eine entweder leichte Aktivkohle, Gabe beziehungsweise auch eine Kupfersulfatgabe, dass das Wasser nicht anfängt zu riechen. Und im Wesentlichen war es das. Wenn ich das den Nachteil dann von der anderen Methode, der herkömmlichen, nenne, dann ist es eigentlich so, dass der Torf teuer ist, dass es eine Ressource ist, die auch endlich ist. Sägemehl, das ist eher wohl vorhanden, aber trotzdem ist der Arbeitsaufwand hier sehr hoch und auch der Kostenfaktor, der ist einfach da. Torf und Sägemehl, es muss rangebracht werden an die Betriebe und umgekehrt Wasser ist in einem kleinen, dadurch, dass man auch nicht viel verbraucht, ist im kleinen Faktor, das ist fast unerheblich, was das kostet. Ja. Gut, also von daher ist das definitiv ein Kost von der Kostenersparnis her und auch vom Zeitaufwand ist das Wasservortreiben hat einen Vorteil. Der Nachteil ist allerdings, dass wenn wir das ein bisschen jetzt mal die Zeit des Vortreibens überdenken und sagen, das dauert etwa so 14 Tage, dann sind die Kisten fertig vorgetrieben, dann müssen diese Reben aber auch eingeschult werden, die im Wasser vorgetrieben sind. bei den Kisten, die im Torf sind, kann man das ein bisschen schieben. Der Torf hat ein gewisses Nährsubstrat bzw. auch ein gewisses Feuchtigkeitspolster und dadurch trocknen die Reben dann auch nicht ein. Und umgekehrt können die auch eine Zeit lang, ich sag mal eine Woche, anderthalb Wochen auch in diesem Torf verbleiben, in ungünstigen Fällen, wenn jetzt die Witterung nicht ideal mitspielen würde. Das ist bei dem Wasservortreiben, so die Versuche bisher, nur begrenzt möglich. Und das ist ein Faktor, das hat uns in der Vergangenheit schon das ein oder andere Jahr mal ein bisschen berührt, als es nämlich dann zu kalt war und wir nicht einschulen konnten. Dann musste man ein bisschen pausieren.
Mhm. Und wie ganz konkret haben wir denn bei uns hier am DLR diese beiden Verfahren verglichen?
Ja, wir haben das so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen drei verschiedene Rebsorten, packen die sowohl in Sägemehl ein, Sägemehl-Torf-Mischung, als auch dann mit dem Wasservortreiben, stellen die in den gleichen Vortreibraum. Dann, wenn die fertig sind, werden die eingeschult. Anschließend wird der ganze normale Rebschulprozess durchführt. Und am Ende von jeder Rebschule steht diese Druck- und Drehprobe, wo also diese Verwachsung geprüft wird zwischen Unterlage und Edelreis. Ja, und da stellt sich dann raus, wo bleiben nachher mehr Reben übrig, bei diesem Wasserverfahren oder eben bei diesem Torfsägemehl nicht.
Ja, und da sind wir bei der Erkenntnis. Welche Erkenntnis haben wir gewonnen? Ja. Was produziert uns das stabilere Pflanzgut?
Ja, also stabil war letztendlich beides. Es war sogar so, dass wir, wenn beide Verfahren funktionieren, ein Putt erleben mussten. Das heißt eigentlich, es war positiv. Die Vor- und Nachteile oder ob das für den einen oder anderen Rebwedlungsbetrieb letztendlich in Frage kommt, liegt mehr an der logistischen Seite. Das heißt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn die Reben vorgetrieben sind bei dem Heißwasserverfahren, so ist unsere Erkenntnis, müssen die auch eingeschult werden. Wenn ich jetzt nur diese Reben in Wasser vortreibe und habe dann alle Reben fertig und die müssen alle raus und ich habe ein Problem mit, dass es zu kalt ist oder ich habe auch mal das Personal nicht da, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube, zukünftig werden beide Verfahren Anwendung finden in den Rebveredelungsbetrieben, einfach um die Kosten zu senken. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich beobachte. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja. Gerade der Kostendruck, der ist ja einfach überall da. Das merken wir in allen Betrieben. Gut, es wird noch spannend. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ein weiteres Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren intensiv geforscht an der Heißwasserbehandlung des Rebenpflanzgutes. Um gesundes Pflanzgut zu gewährleisten, werden dabei die Unterlagen oder auch Edelreiser oder die fertigen Pfropfreben für einen bestimmten Zeitraum in einem Heißwasserbad vorbehandelt. Dies befreit das Pflanzgut einerseits von etwaig vorhandenem Schädlingsbefall, zum anderen auch von potenziellen Auslösern pilzlicher Holzkrankheiten. Um welche Schädlinge geht es dabei genau, Herr Zink, oder auch um welche Krankheiten?
Ja, also ich möchte noch mal kurz dieses Heißwasserbad erklären und was es da geht. Also es ist letztendlich so, das ist ein eigenes Gerät mit einem Behälter, der fasst, ich sag mal, etwa 6000 Liter. Es ist eine Heizung vorhanden und es geht darum, dass die Reben, Edelreiserunterlagen, auf 50 Grad Celsius erhitzt werden für einen Zeitraum von 45 Minuten. So ist dieses offizielle Programm. Jetzt kann man natürlich sagen, warum machen wir das? Letztendlich geht es darum, dass dieses Verfahren bereits angewendet wird, vor allem in südlichen Weinbauregionen. Und da geht es um den Schädling oder um die Krankheit Flavus Dorei, auch genannt die goldgelbe Vergilbungskrankheit. Der Vektor, also der Schädling, ist der sogenannte der Überträger, die amerikanische Rebzikade, die also quasi die Reben in ihrem grünen Zustand in der Vegetationsperiode befällt und dann das Mykoplasma sozusagen dann überträgt von Rebe zu Rebe und so eben die Reben mit dem Virus schädigt. Und das ist eine Krankheit, diese Flavus dorei, die also dort eine sehr große Rolle spielt. Bei uns in Deutschland aktuell Gott sei Dank nicht, Aber wir wollen natürlich gewappnet sein, damit wir dieses, damit wir diese, ja, diesen Schädling dann auch bekämpfen können, in der Hoffnung, dass wir nicht haben, aber trotzdem, dass wir, wenn es so wäre, eben bekämpfen können.
Und ja, die Reben werden dann also in ein Bad mit heißem Wasser gepackt. Jetzt frage ich mich, schadet das heiße Wasser den Reben denn nicht?
Ja, das ist schon richtig. Also wir sind bei 50 Grad schon an der Grenze, wo eine Rebe geschädigt werden kann. Das heißt, wir haben ja auch im Sommer draußen, wenn jetzt mal 30 Grad oder auch ein bisschen drüber, die Temperaturen sind ja im Schatten gemessen, dann haben wir in der Sonne bestimmt auch mal 50 Grad. Und im verholzten Zustand, ohne dass jetzt da ein Saftfluss stattfindet, sind die 50 Grad eigentlich schon die maximale Temperatur. Deswegen möchte man da auch nicht viel weitergehen. In dem Moment, wo wir 55 Grad zum Beispiel haben in dem Wasser, über einen Zeitraum von einer Stunde findet schon eine Beeinträchtigung des Wachstums statt. Das wissen wir, das haben wir auch schon probiert. Das heißt, wenn die Reben dann im Jungfeld gepflanzt werden, und dann ist hier eine Wachstumsbeeinträchtigung. Deswegen ist also diese Anlage sehr genau gesteuert mit verschiedenen Temperatursensoren, dass also die 50 Grad und auch der Zeitraum nicht überschritten wird.
Wenn ich jetzt mit einer geringeren Temperatur operiere, kann ich es dadurch kompensieren, dass ich die Reben länger im heißen Wasser lasse?
Also es geht eigentlich darum, diesen Schädling zu bekämpfen. Und das geht eben nur bei dieser Temperatur. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn jetzt ein menschlicher Körper Fieber hat und dann gerinnt sozusagen auch das Eiweiß von dem Erreger und dadurch bekämpft der Körper diesen Erreger. Und so ist es auch gedacht bei dieser Heißwasserbehandlung.
Das heißt also, mit der Temperatur haben wir wenig Spielraum, sondern wir können tatsächlich nur mit der Dauer hin und her probieren.
Ja, wir können also nur sagen, sofern wir diese 45 Minuten einhalten, haben wir diesen Erreger bekämpft. Wenn wir die Temperatur runternehmen oder auch die Zeit verkürzen, haben wir bestimmt der Rebe geholfen, dass, was, sagen wir mal, eine mögliche Schädigung angeht. Aber wir haben auch den Erreger nicht bekämpft.
Ja. Mhm. Ist die Wirkung dieses Heißwasserverfahrens eigentlich für alle Rebsorten gleich oder gibt es da Unterschiede?
Also wir haben bislang festgestellt, dass die deutschen Rebsorten damit ja, nur zum Teil zurechtkommen. Das heißt, wir brauchen hier noch ein bisschen Versuche. In erster Linie ist hier der Riesling zu nennen und der Riesling ist auch bei vielen Sorten zum Teil eingekreuzt. Und da scheint es so zu sein, dass beim Riesling der Austrieb etwas verzögert ist. Also das heißt, wenn wir ein Riesling, Rebe, Edelreiser, Pfropfreben im Heißwasserbad behandeln, dass dann im Jungfeld das Ganze verzögert austreibt. Deswegen machen wir ja die Versuche, um festzustellen, wie sind diese einzelnen Einflüsse auf die Rebsorten und was können wir ändern in Vorbereitung auf die Heißwasserbehandlung. Das heißt, können wir die Reben schon vorher in ein Wasserbad legen, können wir das vorher temperieren und damit quasi der Einfluss, der möglicherweise nachteilige Einfluss auf die Reben, dann im Jungfeld nicht gegeben ist. Das ist unser eigentliches Ziel, darum machen wir diese Forschungsarbeiten.
Das heißt also, die Erkenntnis, kann man sagen, ist, wir verstehen den Prozess immer besser, aber es wird uns noch eine ganze Weile beschäftigt halten,
bestimmt,
das zu optimieren.
Bestimmt, ja, das ist so. Es ist auch so, dass es nicht immer nur Sorten sind, die jetzt aus dem Süden, wärmeliebende Sorten, die deswegen besser funktionieren. Das kann man so allgemein nicht sagen, aber wir wissen, dass diese Sorten zumindest mal weniger von der Heißwasserbehandlung beeinträchtigt werden. Was ist Rebenpflanzgut dann im Jungfeld, was den Austrieb im Jungfeld angeht.
Ja, das war sehr spannend. Liebe Winzerinnen und Winzer, das waren jetzt mal zwei Beispiele aus der breiten Palette unserer Forschung, die Ihnen zeigen sollen, was wir hier in der Rebveredelung am DLR alles tun, um Ihnen optimale Voraussetzungen für Ihre Arbeit und Ihre hochwertigen Weine zu schaffen. Wir hoffen, dieser kleine Einblick in die wundersame Welt der Rebenveredelung war interessant für Sie. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Zink, für Ihre spannenden und aufschlussreichen Ausführungen. Und vielen Dank auch an Sie da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.